Der Predigtext für diesen Sonntag steht im Buch des Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brachte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht an ihm getan habe? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan! Ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Soweit die Worte dieses Predigtabschnitts. Der Herr segne unser Reden und Hören. Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, dieser Text, der lässt sich von seiner Form her ganz gut einordnen in die Zeit, in die damalige Zeit. Man kann das ziemlich gut rekonstruieren, wie er wahrscheinlich ursprünglich gehört und vorgetragen worden ist. Das ist ein Glücksfall bei diesem Prophetentext, oft weiß man das nämlich nicht so genau. Aber hier will ich es Ihnen einmal erzählen, was die alttestamentliche Wissenschaft herausgebracht hat. Muss ungefähr so zugetragen haben. In Jerusalem ist das Herbstfest. Es war Erntezeit. Man freut sich über die Ernte. Das war ja in der bäuerlichen Kultur noch wichtiger als bei uns. Und selbst wir feiern das Erntedankfest noch richtig groß. Zur Erntezeit war auch die Zeit der Weinlese. Es gab also erlesene Tropfen, den Federweißen und dann guten Wein, der schon reifer war. Man feierte miteinander, war schon angetrunken, Straßenverkehr war damals kein Thema. Der Ochse, der fand auch nach Hause, wenn der Ochsentreiber besoffen war. So hat man miteinander gefeiert. Und da war es wohl üblich, dass Lieder vorgetragen wurden zu diesem Weinfest. Und da stand einer nach dem anderen auf und hat sich gemeldet, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch ein Lied, ich möchte das vorsingen. So wie bei uns vielleicht heute früh kamen im Radio die fränkischen Lieder, Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie es wetter wird. Vielleicht muss man sich das so vorstellen, dass lustige Geschichten vorgetragen, vorgesungen wurden. Das schönste Bett ist Elisabeth, Sie kennen es vielleicht, in diesem Stil. Und dazwischen auch Liebesgedichte. Vielleicht hat jemand sogar seinen Heiratsantrag romantisch in diese Begehung mit hineinverpackt und für seine Geliebte dieses Lied gesungen. Und dann tritt ein junger Jesaja auf, ein junger Mann, noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Er stammt aus gutem Hause, dort wahrscheinlich sogar zu diesen priesterlichen Familien gehörig, die in Jerusalem etwas galten. Dieser junge Jesaja trat auf und sagte, hört mir zu, ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Und alle schnalzen mit der Zunge und es geht ein Raunen durch die Zuhörerschaft, denn sie wussten schon, Weinberg, das wird erotisch. Denn der Weinberg, der war damals das gängige Bild für ein Liebesgedicht. Die Männer besangen ihre Frauen wie einen Weinberg, der eben süß war und auf dem man es aushalten konnte und wo es einfach schön war und angenehm und wie einen Garten, den man pflegte. Man merkt, das ist ein patriarchalisch Frauenbild, aber trotzdem damals sehr verbreitet und eine schöne Art zu dichten. Und er fängt dann an, dieses Gedicht vorzutragen. Ich singe euch von meinem Freund, der einen Weinberg hatte. Und als das Gedicht so halb fertig ist, dann merken sie schon, naja, also erotisch geht es aber nicht so auf diesem Weinberg, sondern der Freund, der hält es das gern so. Und jetzt ist er ziemlich frustriert mit seiner Braut und mit seiner Frau. Und hier wird so ein bisschen schlecht über Frauen geredet. Das finde ich auch lustig. Da geht so ein bisschen johlen und klatschen durch die Menge, wie der Jesaja sein Gedicht vorträgt. Und erst bei der letzten Strophe, da schlägt es um. Der Weinberg des Herrn sei hier. Lese einmal dieses Gedicht, wie es jemand nachgedichtet hat in der Gute Nacht Bibel. Da hat sich der Übersetzer die Mühe gemacht, ein Gedicht daraus zu machen. Vielleicht kann man sich das vorstellen, wie die Leute lachen, wie sie spotten über eine unnütze Frau und dann plötzlich merken, der Finger, mit dem ich auf andere zeige, drei zeige gleichzeitig auf mich selbst. Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von meinem Weinberg, tritt Jesaja auf. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackte ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhoffte ich zurecht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg, was täte denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht, liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiße ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt, zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Die Mauer ringsum, die reiße ich ein, zertrampelnden Füßen gebe ich in Preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen. Der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn zeigt ihr, Jerusalem. Sein Lieblingsgarten Juda zeigt ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch, statt Liebe und Treue nur Hilfegeschrei. Dieses Gedicht wendet das Bild vom Weinberg auf das Volk Israel an. Und es ist kein Ruf zur Umkehr zu hören. Es heißt nur, ihr werdet alle verurteilt werden. Aber ich denke, es ist Hoffnung da, solange sich jemand die Mühe macht, ein elegisches Gedicht zu schreiben, will er noch etwas bewegen. Mich hat dieser Text zum Nachdenken gebracht. Mir ist ein Bild eingefallen, das in Wittenberg zu bewundern ist, dort in der Stadtkirche. Da ist der Weinberg des Herrn dargestellt als das Volk Gottes, die Gemeinde oder die Gemeinden, in denen sich die Arbeiter im Weinberg, die damaligen Reformatoren, man kann sie zum Teil am Gesicht erkennen, abmühen und jeder baut und erntet und tut und macht. Mir ist bei dieser Geschichte auch in den Sinn gekommen, was hier in Heinersreuth mit meiner Vorgängerin passiert ist. Sie hat viel investiert und gearbeitet in diesem Weinberg Heinersreuth und hat wenig Dank geerntet. Sicher hat sie nicht alles richtig gemacht. Wer tut das schon? Sie war halt so ganz anders als ihr Vorgänger. Aber sie wissen selbst besser als ich, was will ich denn sagen, wie das alles gelaufen ist. Der Königvorstand in einer ganz schwierigen Zwickmühle gewesen von allen Seiten. Habt ihr Prügel bezogen, wusste selber nicht mehr, wie ihr es machen sollt. Eine schwierige Lage war das, aber ich musste daran denken, als ich das Bild vom Weinberg gelesen habe, von jemandem, der dort Arbeit tut und keine Früchte ernten darf. Es gibt viele Beispiele, die einem Pfarrer da einfallen, zum Beispiel mir natürlich auch die Konfirmanden, die voll dabei sind. Und man merkt auch, es interessiert sie, es bewegt sie und dann im Jahr darauf ist sonderfrüh Fußballspielen doch wichtiger. Oder die Familie, da habe ich ein Kind getauft und es war eine wunderbare Taufe, alle waren dankbar und froh. Und am Sonntagvormittag ist dann doch das Kino wichtiger. Oder die Alten, die sich lieber am Stammtisch treffen, als in die Kirche zu gehen miteinander. Helfen würde, wenn wir da mehr Achtung voreinander hätten, vor dem anderen ehrlich und offen miteinander umgehen und miteinander die Gottesdienste feiern, so wie es ja im dritten Gebot heißt, du sollst den Feiertag heiligen. Aber in dem Text geht es ja eigentlich noch einen Schritt weiter. Der Jesaja sagt, meinen Freund will ich besingen und seinen Weinberg. Und es ist klar, wer dieser Freund ist. Gott selbst ist der Freund. Der Jesaja, der maßt sich nicht an zu sagen, er sei ein Arbeiter im Weinberg. Er ist ein Prophet. Im Neuen Testament wird das Bild der Arbeiter im Weinberg für die Jünger aufgegriffen und damit können wir, ich und sie uns wahrscheinlich identifizieren. Aber hier geht es noch einen Schritt höher hinaus. Hier ist Gott, der Weinbergsbesitzer, der so viel in seine Welt investiert hat. In sein Volk damals, und ich denke, wir dürfen das übertragen. Gott will Recht und er sieht Blut vergießen. Gott erwartet Gerechtigkeit und er hört Geschrei über Ungerechtigkeit. Wenn ich das eintrage in die Botschaft der Propheten von Jesaja zum Beispiel, zwei Themen waren sie, die vor allem bewegt haben. Das Thema soziale Gerechtigkeit, dass er gesagt hat, ihr seid ein Volk von entlaufenen Sklaven, von Menschen, die Gott aus dem Dreck herausgezogen hat, und nun müsstet ihr doch die Ersten sein, die sich dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit bei euch herrscht und dass der Fremde nicht unterdrückt wird und dass die Witwen und Waisen zu ihrem Recht kommen. Das war das eine Thema, das immer wieder vorkommt. Und das andere Thema war das Thema Gott allein. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die ganzen Götzen, die die Menschen sich immer wieder machen und die Idole, vor denen sie niederfallen, die machen euch nicht frei, sondern die führen euch wieder in die Abhängigkeit, sagen die Propheten immer wieder. Und ich finde es spannend, sich diese wichtigsten Götzen anzugucken, die damals das Thema waren. Das war der Baal. Und Baal heißt, wenn man es übersetzt, so viel wie Boss oder Chef. Und bei diesen Götzen, da ging es um die Fruchtbarkeit, um den Wohlstand, um die Mehrung des Bruttosozialprodukts. Liebe Gemeinde, wie aktuell ist das eigentlich? Und der andere Götze, der immer wieder Thema war bei den Propheten, das war die Astarte. Die Göttin der Fruchtbarkeit, der Sexualität, der Erotik. Liebe Gemeinde, das ist mindestens genauso aktuell, glaube ich. Wie ist das mit unserer Welt und unserer Verantwortung, die wir hier tragen? Es ist unendlich kompliziert, wenn man sich Gedanken macht, was ist das Geschrei über Schlechtigkeit, das Gott hören muss heutzutage. Ich lese in der Zeitung von dem islamischen Staat, von den Morden dort. Ich lese von Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken, weil sie nach Europa wollen. Ich lese von der Krise in Griechenland, auch von der Ungerechtigkeit, die ja dort dazu geführt hat, dass man den Reichen viel zu viel Steuern erlassen hat und versucht, jetzt es bei den Ärmeren einzutreiben. Ich lese von Israel, ich lese von Afghanistan, ich lese über Islamisten, die Attentate in Europa planen und durchführen. Wie können wir in unserer Zeit versuchen, diese Prophezeiung anzuwenden, ohne selbst Propheten zu sein? Ich bin ja auch kein Prophet, ich bin nur ein Dorfpfarrer. Was wird man in 100 Jahren über unsere Zeit urteilen? Ich denke, wenn wir ein bisschen Abstand nehmen und uns betrachten aus der Perspektive eines Fernstehenden oder vielleicht eines Nachfolgenden, der in ein paar Generationen über uns nachdenkt, so wie wir heute vielleicht über die Menschen im Dritten Reich nachdenken und fragen, warum haben sie das gemacht? Über die Amerikaner, die die Atombombe geworfen haben, so wird auch mal über uns nachgedacht werden. Vielleicht werden die Nachfolgenden sich fragen, warum haben sie so viele Plastiktüten herumgeschmissen, dass im Meer überall in Strudeln diese Plastiktüten herumtreiben, dass man auf entfernten Südseeinseln verendete Vögel findet, die mit vollem Magen verhungert sind, weil sie lauter Plastikstückchen statt Fischen gefressen haben. So ist das heute. Was werden die Menschen in 50 Jahren einmal von uns denken, die wir das nicht verhindert haben? Oder was wird man in 50, 100 Jahren über unsere Zeit denken, wenn Teile von Bangladesch im Meer versunken sind, wenn der Klimawandel tatsächlich so kommt, wie er wahrscheinlich doch kommen wird? Was werden die von uns denken, wenn wir Völkerwanderungsbewegungen ausgelöst haben, weil die Teile südlich der Sahara unbewohnt geworden sind, weil dort kein Regen mehr fällt und die Menschen kommen und suchen nach Überlebensmöglichkeiten anderswo? Doch auch dort wird das Wasser knapp. Vielleicht haben wir Glück und man kann einmal in Grönland Landwirtschaft betreiben. Das ist nicht sarkastisch gemeint, sondern das ist eine echte Prognose. Oder wie werden Sie darüber denken, dass wir Öl und Kohle so verschwendet haben, dass nichts mehr da ist in 100 Jahren einmal, wenn die Leute sich gerne eine Heizung bauen würden mit diesen Brennstoffen? Was wird man denken über den Artenschwund, den wir zurzeit zulassen? Ich habe kürzlich einen Bericht in die Finger bekommen, da hat jemand eine Vogelbeobachtung gemacht im Raum Bamberg, also mehr oder weniger das Stadtgebiet Bambergs, vor 100 Jahren. Und dann haben sie eine ähnliche Beobachtung von 50 Jahren gehabt und eben die heutigen Beobachtungen. Damals gab es in den Wäldern, die heute zum Stadtgebiet gehören, Auerhühner, Birkhühner, Steinkäuze, Ortolane, Wiederhöpfe, Vögel, die man heute so gut wie gar nicht mehr sieht. Damals waren sie ziemlich häufig, heute in diesen Gebieten völlig verschwunden. Was wird man einmal denken darüber, in welchem Tempo wir heute die Nahrungsgrundlagen unserer Welt zerstören. Ganze Fischschwärme rotten wir aus. Mit Satelliten werden sie aufgespürt und dann mit großen Schleppnetzen eingefangen. Dabei werden Korallenriffe gleich mit zerstört. Urwälder werden abgeholzt, um dort Plantagen für Kokospalmen aufzubauen, damit wir ein bisschen Biosprit in unsere Tanks kippen können und ein besseres Gewissen haben. Liebe Gemeinde, nehmen wir doch mal diesen Abstand und überlegen uns, was passiert eigentlich in unserer Welt heute? In der Wirtschaft muss es immer schneller gehen. Menschen kommen unter die Räder, schaffen es nicht mehr gegen den Burnout. Die opfern alles auf diesem Altar von Kommerz und Mammon. Zurzeit sind wir dabei, den freien Sonntag zu opfern. Oder auch die selbstständige Kindererziehung. Die Kinderkrippen platzen aus allen Nähten. Als Träger freue ich mich darüber. Aber als Vater freue ich mich eigentlich nicht, wenn Eltern so schnell wie möglich ihr Kind in Betreuung bringen, anstatt sich zu freuen an diesen wunderbaren Jahren, wo die Kleinen ihre ersten Schritte machen, ihre ersten Wörter tun und so viel wie möglich Zeit mit ihnen verbringen wollen. Liebe Gemeinde, was werden die Menschen in 100 Jahren über uns denken in unserer Zeit, in der der Islamismus stark geworden ist? In der plötzlich eine neue Feindschaft gegenüber dieser fortschrittlichen, toleranten Welt entstanden ist, die wir ja selbst auch mitgenährt haben. Was tun wir, um den Islamismus stark zu machen? Sie lachen über uns, weil wir unmoralisch leben, obwohl wir doch die Moral verkörpern sollten als Christen. Und sie finden uns arrogant, weil wir es immer besser wissen. Ich denke, das sind die beiden Gründe, aus denen Muslime nicht beeindruckt sind von der Hilfsbereitschaft und Friedfertigkeit der Christen. Sie sind nicht beeindruckt. Alles andere als das. Wenn wir den Fischern in Somalia, in Ostafrika leer gefischte Meere überlassen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie zu Piraten werden und dann eben Schiffe überfallen, wenn sie keine Fische mehr fangen. Natürlich ist das nicht der einzige Grund, aber es trägt doch dazu bei. Durch den Welthandel gibt es ausbeuterische Arbeitsbedingungen in aller Welt. Das ist doch klar, dass solche Bedingungen den Islamisten, den radikalen Menschen in die Arme treiben. Und gleichzeitig tun wir alles, um den radikalen Islamismus in Saudi-Arabien zu stärken, indem wir möglichst viel Öl von dort einkaufen. Liebe Gemeinde, und gleichzeitig machen wir uns unglaubwürdig. Vielleicht nicht wir als Christen hier in dieser Kirchengemeinde, aber doch wir als westliche Welt, wenn wir Ehebruch als völlig normal ansehen, wenn eine Ehe zerbricht und sagen wir, dann ist halt zerbrochen. Aber so ist das doch nicht gedacht. Wenn wir Pornografie im Internet völlig normal finden und sagen, so ist das eben. Oder wie jetzt hier in Deutschland die Prostitution als legales Gewerbe betrachtet wird. Man konnte ja wirklich sich ein bisschen das Schmunzeln nicht verkneifen über das neue Gesetz, dass jetzt Prostituierte, dass da Kondome benutzt werden müssen. Ich frage mich, wie das kontrolliert werden soll. Aber es ist doch völlig klar, dass in der islamischen Welt das nicht nur belächelt wird, sondern verachtet wird. Liebe Gemeinde, wie wird man in 100 Jahren über unsere Zeit urteilen? Vielleicht eine Hilfe dazu, nach diesen ganzen Gedankengängen. Die Perspektive Gottes ist immer die Perspektive der Schwachen. Gott nimmt grundsätzlich die Perspektive derer ein, die unter die Räder kommen, die am Boden liegen, die weinen, die leiden. Sie kennen das Gleichnis in Matthäus 25, wo Jesus sagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ich glaube, das wird uns helfen, um diesen Propheten zu verstehen, wenn wir die Perspektive der Menschen annehmen, die unter die Räder kommen, die Hilfe brauchen, aus welchem Grund auch immer, selbst verschuldet oder nicht selbst verschuldet. Ich bin kein Jesaja, der ein Prophet ist, der so eine klare Sicht der Dinge hat, die Gott ihm gegeben hat. Und es ist immer leichter, aus einem zeitlichen und örtlichen Abstand dann zu sehen. Aber ich lade uns ein, uns diesen Abstand zu gönnen, so weit wie möglich, diese Passionszeit vielleicht auch zu nutzen, still zu werden, den Fernseher abzuschalten, auf Gott zu hören, die Perspektive der Schwächsten und der Fernsten einzunehmen und zu fragen, wo lohnen wir eigentlich Gott seine Arbeit? Womit danken wir Gott das, was er uns geschenkt hat? Hier in unseren reichen Städten und Dörfern, wo wir wohlhabend sind, abgesichert finanziell durch verschiedene Sicherungssysteme, gesundheitlich durch ein gutes Gesundheitssystem, Wie danken wir Gott diesen Segen? Liebe Gemeinde, zum Schluss ein Gedanke. Jesus nimmt die Sünder an. Gottes Güte treibt uns zur Umkehr. Wenn wir das hören, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das an uns heranlassen, dann heißt das nicht, dass wir klein und zerknirscht mit schlechtem Gewissen nach Hause gehen sollen, sondern dass wir uns freuen dürfen über die Güte Gottes, die uns immer wieder zurückbringt auf den Weg des Heils und die uns sagt, du darfst leben, du bist reich, du darfst schenken, weil du von mir beschenkt bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus. Amen.